Ja, wir haben uns gestern anhand des ersten Thessalonicher Briefes mit diesem Thema zu beschäftigen begonnen, die Wiederkunft Jesu Christi, das Kommen des Herrn. Wir haben auch gesehen, dass die Umstände, unter denen die Gemeinde in Thessalonich entstand, alles andere als freundlich waren, alles andere als ermunternd. Paulus kam von einer Stadt, wo er Verfolgung, wo er Anfeindung erlebt hatte, war aus der Stadt Philippi hinaus komplimentiert worden, kommt nach Thessalonich und erlebt dort bald das Gleiche. Widerstand, Zorn, Nachstellung, und er muss auch dort die Stadt verlassen. Unter solchen Umständen haben wir uns gefragt, was war es, dass den Apostel immer wieder mit Freudigkeit und Mut erfüllte, seinen Dienst, seinen Auftrag fortzuführen. Und eines der großen Wahrheiten, der großen Wirklichkeiten, die sein Denken, sein Glauben regierten, das muss dieses Wissen um die Wiederkunft Jesu Christi gewesen sein. Und das muss ihn gerade in jener Zeit besonders beschäftigt haben, denn in jedem Kapitel im ersten Thessalonicher Brief, nach auch im zweiten, spricht er davon. Das, was ihn besonders beschäftigt und bewegt hat, das findet natürlich seinen Niederschlag in diesem Brief. Und wir haben gestern Abend dann versucht zu sehen, wie das Wissen, die Hoffnung, die Gewissheit vom Kommen Jesu Christi, wie das unser Leben verändert. Wie es unser Leben prägt, unserem Leben eine ganz deutliche Ausrichtung gibt. Und wir wollen jetzt fortfahren und sehen, wie im Kapitel 2 Paulus von sich redet, wie er das Evangelium nach Thessalonich brachte, Paulus zusammen mit Silas und mit Timotheus. Und wir lesen auch im zweiten Kapitel von Drangsal. Die Drangsal wird uns nicht so bald verlassen, sie ist ein treuer Freund, nämlich in Kapitel 3 spricht Paulus wieder von Drangsal. Drangsal ist offensichtlich etwas, das die Verkündiger des Evangeliums, die Diener Jesu Christi, die Christen, die seinen Namen bekennen, beständig begleitet. 1. Thessalonicher Kapitel 2, wir wollen uns noch einmal diese Übersicht auf dieser Folie ansehen. Wir haben also gestern gesehen, wie das Evangelium unter großer Drangsal von den Thessalonichern aufgenommen wurde. Wir sehen in Kapitel 2, wie Paulus seinen Dienst als Verkündiger tut, trotz vieler Drangsal. Wir haben im Kapitel 1 gesehen, dass wir errettet worden sind, um dem lebendigen Gott zu dienen und um auf seinen Sohn zu warten. Wir sehen in Kapitel 2, wie das Wissen um die Wiederkunft des Herrn, wie das Paulus anspornt, im Evangelium zu arbeiten, bis er kommt. Und zwar sagt er da etwas von der großen Vorfreude, die er hat. Er hat Freude über alle, die durch ihn zum Glauben kommen, und er freut sich auf den Tag, der sie alle vor Christus sehen wird, wie sie in seiner Gegenwart stehen, ihm dienen und ihm ewig Dank darbringen. Das ist ja wirklich ein großartiger Gedanke, wenn wir bedenken, Götzendiener, gefangen in Sünde, gefangen in Schande, gebunden an Götzen, wie sie zu Anbetern des Lammes werden. Und das sieht Paulus vor sich. Und so sind ihm die, die durch ihn zum Glauben gekommen sind, wie er in diesem zweiten Kapitel sagt, seine Freude und seine Krone bei der Wiederkunft des Herrn. Lesen wir jetzt im ersten Thessalonicher Brief im Kapitel 2 die beiden ersten Verse. 1. Thessalonicher 2, die Verse 1 und 2. Denn ihr selbst wisst, Brüder, unseren Eingang bei euch, dass er nicht vergeblich war, sondern nachdem wir in Philippi zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, waren wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden, unter großem Kampf. Paulus erinnert daran, er hat das den Thessalonichern auch erzählt, davon berichtet, wie es ihm in Philippi ergangen war. Sie waren dort misshandelt worden und dann schreibt er, wir waren freimütig. Ich würde das etwas anders übersetzen, nämlich wir gewannen Freimütigkeit. Wir gewannen Freimütigkeit. Wenn wir den Bericht lesen in Philippi, dann sehen wir, dass es eine ganze Weile dauerte, bis Paulus und Silas, nachdem sie ins Gefängnis geworfen und in den Stock gelegt worden waren, es dauerte eine ganze Weile, bis sie Gott loben konnten. Es dauerte bis Mitternacht. Sie brauchten auch einige Zeit, sich von diesem Schreck, von diesem Schmerz, von diesem Rückschlag zu erholen. Und natürlich tut das weh. Und natürlich ist man erschüttert. Und Paulus und seine Mitarbeiter waren nicht Supermänner. Die hatten nicht einfach dicke Haut, Elefantenhaut. Denen tat das genauso weh wie uns. Die waren auch erschüttert. Und die waren auch entsetzt. Und wussten eine Weile auch nicht weiter. Und da saßen sie nun. Und dann gewannen sie Freimütigkeit. Sie werden daran gedacht haben und sie werden es auch verspürt haben mit einem Mal die Gegenwart des Herrn. Er ist da. Und der Herr hat das auch verheißen, dass wir, solange wir in dieser Welt leben und solange wir unterwegs sind mit dem Evangelium, dass er bei uns ist, mit uns ist. Ich bin bei euch oder mit euch, wie man das auch übersetzen kann. Ich bin mit euch bis zur Vollendung des Zeitalters. Dieses bis, das wird uns gleich noch beschäftigen. Bis zur Vollendung des Zeitalters. Das heißt, dieses Zeitalter hat ein Ende und womit wird für uns dieses Zeitalter beschlossen? Mit dem Kommen des Herrn. Und so wird er auch daran gedacht haben, der Herr ist jetzt mit uns und der Herr kommt. Wir werden bei ihm sein. Dann werden keine Schmerzen mehr sein. Dann wird kein Widerstand mehr sein. Dann wird kein Widerspruch mehr sein. Dann wird keine Not mehr sein. Dann wird nichts mehr da sein. Feindschaft gegen Gott und gegen seinen Sohn und gegen sein Evangelium. Dieser Tag kommt. Und so gewann er Freimütigkeit. Silas, Timotheus, alle drei. Und so kamen sie nach Thessalonich und sie verkündigten dort das Evangelium in der gleichen Weise und erneut unter großem Kampf. Nun habe ich eben gesagt, bis, dieses Wörtlein bis. Es kommt in 37 Versen vor im Neuen Testament. Nun, wir haben es ja gut inzwischen. Wir haben ja alle unsere Gibeoniter, mindestens einen zu Hause, unsere Wasserschöpfer und Holzträger. Und wir geben ihnen einen Befehl. So, jetzt gehst du Wasserschöpfen und holst mir alle Bibelstellen hervor, wo das Wort bis vorkommt. Und sie präsentieren sie schön, unsere elektronischen Gibeoniter. Und so habe ich mir diese Verse herausgesucht. 37 Mal im Neuen Testament das Wort bis und es steht jedes Mal im Zusammenhang mit dem Ende dieses Zeitalters, mit dem Kommen des Herrn. Das ist einerseits ein Trost und ich sage einmal zur Hauptsache ein Trost. Diese Welt dauert nicht immer und diese Umstände in Gottes Schöpfung, in der das Böse noch wären und wirken darf, dauern nicht ewig. Gott wird eines Tages alles Böse niederwerfen. Alles, was schmerzt, alles, was wehtut, alles, was sich gegen Gott erhebt. Es gibt dieses wunderbare Biss. Wir denken auch jedes Mal daran, wenn wir am ersten Tag der Woche zusammenkommen und den Tod des Herrn verkündigen. Wir tun es jedes Mal, blicken zurück auf diesen großen Tag, da der Herr uns mit seinem Blut erwarb. Und wir tun es, bis er kommt. Er kommt. Das ist ein großartiger Trost, aber jetzt reden wir von unserem Auftrag. Es ist auch Verpflichtung. Wir haben nicht endlos Zeit. Wir haben nicht endlos Zeit. Dieses große Werk, dieses wunderbare Werk zu tun, sein Wort, sein Evangelium, seine Heilsbotschaft zu verkündigen. Ich las vor vielen, vielen Jahren, ich war damals erst 3-4 Jahre gläubig, ein Lebensbild von einem chinesischen Christen, Watchman Nee. Dieser Watchman Nee hat im Jahr 1948, ein Jahr bevor Mao Zedong mit seinen Leuten China in den Griff bekam, war eine Konferenz, da kamen Leute zusammen aus den vielen Gemeinden, die inzwischen entstanden waren durch den Dienst von Watchman Nee und seinen Mitarbeitern, 1948, und da hat er eine Predigt gehalten über Markus 12, Vers 17. Und der Inhalt der Predigt war, das war auch die ganze Aussage seiner ganzen Botschaft, gebt dem Kaiser was des Kaisers und gebt Gott was Gottes ist. Und er legte das Schwergewicht auf das Zweite. Gebt Gott, was Gottes ist. Diese Predigt hatte solche Auswirkungen auf die Herzen der Zuhörer. Und irgendwie merkten sie es, sie wussten es. Die Zeit drängt. Leute, die Zeit drängt. Wir haben jetzt lange Freiheit gehabt in China. Die Zeit drängt. Gebt Gott, was Gottes ist. Und das führte zu einem solchen Aufbruch in den Gemeinden in China, dass sie ihre ganze Zeit, ihre Energie, ihr ganzes Geld, ihr ganzes Ersparte, sogar Schmuck, alles hergaben und alles zusammenlegten und mit einer großen Anstrengung noch einmal alles in die Waagschale warfen, um China mit dem Evangelium zu erreichen. Ein Jahr später war das nicht mehr möglich. Und das Ergebnis war, dass die letzten Winkel Chinas noch erreicht wurden, bevor es zu spät war. Bis. Wir wissen nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Wir wissen nicht, wie lange wir noch leben. Wir wissen nicht, wie lange es dauert, bis der Herr kommt. Und so stehen wir immer auch unter dieser Verpflichtung und dieser Dringlichkeit. Bis. Handelt, bis ich komme. Manchmal sind uns die Kinder dieser Welt ein Zeugnis. Manchmal sind sie in ihrer Sache hingegeben, als wir es sind. Es ist wirklich beschämend, aber immer wieder erlebt man das, stellt man das fest. Ein gewisser Eliezer ben Jehuda, er kam im ausgehenden 19. Jahrhundert in Russland zur Welt, war allerdings Jude. Und er setzte sich zum Lebensziel, den Juden wieder ihre eigentliche angestammte Sprache als Umgangssprache zurückzugeben, das Hebräische. Und er war davon überzeugt, wenn die Juden je ein Volk wieder werden sollen, dann brauchen sie ein Land, ja, das war das Programm des Zionismus, aber nicht nur ein Land, auch eine Sprache. Ein Land und eine Sprache. Und diese Sprache muss Hebräisch sein. Niemand glaubte an so etwas. Er hatte viele Gegner, viele wollten ihn entmutigen. Und er hat gegen allen Widerstand, hat er dieses Ziel verfolgt. Er hat dann die letzten 20 oder 25 Jahre seines Lebens in Jerusalem gelebt. Er war tuberkulosekrank. Die Ärzte sagten ihm, ziehen Sie nur nicht in dieses Land. Das Klima ist dort so ungünstig, Sie werden bald sterben. Ist doch dahin gegangen. Und er arbeitete an der Umsetzung des biblischen Hebräisch und an der Erweiterung des Wortschatzes des biblischen Hebräisch, so dass es zu einer tauglichen, modernen Sprache werden konnte, Tag und Nacht. Er hatte ein Arbeitszimmer, hatte dort ein Stehpult und hatte vor sich hatte eine Tafel. Und auf dieser Tafel stand folgender Satz. Das hat mich wirklich beschämt, als ich das las. Es hat mich fast zu Tränen bewegt, die Hingabe dieses Mannes. Und ich daran dachte, wie wir oft so dahintrödeln und nur an uns denken. Hauptsache uns geht es gut. Er schrieb, also dort stand auf dieser Tafel, die Zeit ist so kurz und noch so viel ist zu tun. Und er hat sein Leben, hat er wirklich dafür aufgezehrt, das Hebräisch zur Umgangssprache, zur Nationalsprache, zur Amtssprache, Staatssprache des zu gründenden Staates Israel wird. Und er hat sein Ziel erreicht. Die Zeit ist so kurz und noch so viel ist zu tun. Und das erklärt, warum hier Paulus auch in der nächsten Stadt nach Philippi das Evangelium Gottes redete unter großem Kampf. Es war ein britischer Prediger, lebt im 17. Jahrhundert, Richard Baxter, der Folgendes einmal sagte, das ist so schön gereimt, darum lese ich das zuerst auf Englisch. Er sagte, und er hat auch so gelebt, preach as never more to preach again, as a dying man to dying man. Predige so, als könntest du nie mehr predigen, wie ein Sterbender zu Sterbenden. Und das stimmt ja immer. Wir sind alle Sterbende, alle. Und wir predigen zu Sterbenden. Das gibt der Botschaft einfach eine Dringlichkeit. Jemand, den ich sehr bewundere, auch ein Engländer, Georg Whitfield. Georg Whitfield schrieb einmal in einem Brief an einen Freund in England, als er unterwegs war mit dem Schiff nach Nordamerika. Und Georg Whitfield war Vielleicht einer der von Gott am meisten gebrauchten Evangelisten seit den Tagen der Apostel. Und er schrieb in einem Brief an einen Freund und Mitarbeiter einmal Folgendes: Stelle ihnen die Ewigkeit von Gottes erwählender Liebe vor Augen und dränge sie, im Glauben die Gerechtigkeit Jesu Christi zu ergreifen. Rede zu ihnen, oh, rede zu ihnen sogar bis Mitternacht von den Reichtümern seiner gewaltigen Gnade. Erzähle ihnen, was er für sie getan hat und wie er sich jetzt für sie im Himmel verwendet. Zeige ihnen anhand der Karte des Wortes die Reiche der oberen Welt und vergewissere sie der Tatsache, dass das alles ihnen gehören wird, so sie von ganzem Herzen an Jesus Christus glauben. Dränge sie unverzüglich an ihn zu glauben. Streue Gebete unter deine Ermahnungen. Rufe damit das Feuer vom Himmel, das Feuer des Heiligen Geistes. Rede jedes Mal, geliebter Bruder, als ob es dein letztes Mal wäre. Weine dir, wenn möglich, ein jedes deiner Argumente aus dem Herzen und nötige sie gewissermaßen zu rufen, siehe, wie er uns liebt. Und so hat er auch gelebt, dieser Mann, mit entsprechenden Ergebnissen. Nun natürlich, wir können nicht damit rechnen, dass die Ergebnisse immer gleich sein wollen. Aber diese Dringlichkeit ist immer die gleiche. Die Botschaft ist die gleiche, die Not ist die gleiche und die Zeit ist begrenzt. Bis ich wiederkomme, bis zur Vollendung des Zeitalters. Paulus beschreibt dann in den Versen 3 und folgende, wie er in Thessalonich das Evangelium predigte. Nun, wir haben jetzt nicht Zeit, dieses ganze Kapitel zu lesen, aber ich will einmal einfach eine Auflistung der verschiedenen Merkmale seines Dienstes euch hier zeigen. Ich habe dazu auch eine Folie bereitet. Wir reden ja ziemlich viel von Gemeindewachstum und von solchen Dingen, von Fruchtbringen, und das ist auch gut, dass wir darüber nachdenken und uns auch fragen, was bei uns anders sein müsste, anders werden müsste. Man redet dann von Strategien, man redet von Methoden und die haben alle ihre Bedeutung und ihren Stellenwert. Aber die wichtigste Sache ist erstens die Botschaft und zweitens der Verkündiger. Wir sind wichtiger als die Methoden. Und das sehen wir hier an Paulus und hier bekommen wir tatsächlich das Profil eines Evangelisten. Das ist ein Evangelist. Hier haben wir sein Profil. So sieht ein Evangelist aus. Er sagt, dass er nicht mit leeren Händen, Vers 2, nach Thessalonich kam. Ich habe das ein bisschen anders übersetzt. Nein, das steht eigentlich in Vers 1. Ich habe mich da verschrieben auf der Folie. In Kapitel 2, Vers 1, das steht in meiner Übersetzung, das ist die alte Elberfelder, ich weiß nicht, wie das bei euch steht. Ihr wisst, Brüder, unseren Eingang bei euch, dass er nicht vergeblich war. Man kann das so übersetzen, aber dieses Wort, das hier verwendet wird, kenos oder kene, steht hier, bedeutet auch leer. Leer. Und es heißt von den bösen Weingärtnern, dass sie den Knecht, den der Besitzer des Weinbergs zu ihnen sandte, schlugen und dann leer fortsandten. Dort steht dieses Wort, leer, mit leeren Händen. Paulus sagt, ich kam nicht mit leeren Händen. Das heißt, ich kam nicht, um von euch etwas zu bekommen. Ich kam nicht mit der hohlen Hand. Ich kam nicht, um euch das Geld aus der Tasche zu holen. Ich kam und habe euch etwas gebracht. Das war einmal seine Grundhaltung. Nicht mit leeren Händen. Vers 2, Freimütigkeit in Gott. Dann wiederum, immer noch Vers 2, unter großem Kampf. Und Kampf, das heißt, einmal, es sind Widerstände da, es geht nicht von selbst. Also Widerstand gegen die Wahrheit, Widerstand gegen das Licht, Widerstand gegen das Evangelium, Widerstand in der Welt, Widerstand in den Herzen der Zuhörer. Es ist immer Widerstand da, der überwunden werden muss. Dann ist auch Widerstand bei uns selbst, Trägheit, Gleichgültigkeit, Faulheit, andere Ideen und Pläne. Und darum geht es nie ohne Kampf. Und noch etwas beinhaltet das. Kampf, das heißt auch, dass man es sich nicht leicht macht in der Art, wie man das Evangelium erklärt. Wir sind nicht Briefträger. Ein Briefträger, Hauptsache gibt den Brief ab. Aber dem Briefträger ist es völlig wurscht, was in diesem Brief steht. Ist ganz unbeteiligt. Wir sind nicht Briefträger Jesu Christi. Wir sind Briefe Jesu Christi. Und das bedeutet, dass unser Leben und auch die Art, wie wir das Evangelium den Menschen präsentieren, sagen, weitersagen, dass das mit der Botschaft untrennbar verbunden ist. Das wird im 1. Thessalonicher Brief immer wieder deutlich, dass die Botschaft, ja, das Evangelium, es muss das Evangelium sein, nicht etwas anderes, aber auch der Evangelist muss entsprechend sein. Unter großem Kampf. Dann Vers 3, nicht mit gemischten Motiven, nicht mit List. Wir haben euch nicht irgendwie eingeseift, weil wir von euch etwas wollten. Vers 4, nicht um Menschen zu gefallen. Und wir müssen, wenn wir den Menschen das Evangelium sagen, immer wieder Dinge sagen, die ihnen gar nicht gefallen. Die den Menschen nicht gefallen. Die nicht schön sind zum Hören. Die den Menschen nicht schmeicheln. Dinge, die er zunächst gar nicht hören will, die er nicht wahrhaben will. Nicht um Menschen zu gefallen. Vers 5, nicht mit einschmeichelnder Rede. Immer noch Vers 5, nicht mit einem Vorwand für Habsucht. Vers 6, nicht um von Menschen Ehre zu bekommen. Und dann Vers 7, jetzt von seiner Art, wie er innerlich war, zart und sanft wie eine stillende Mutter. Man staunt immer wieder über Paulus. Die Schüler des Sokrates, die sagten immer wieder, o taumassie Sokrate, o du wunderlicher Sokrates, die wunderten sich über ihn. Ja, ja, er war auch ein Kaut. Aber noch viel mehr wundere ich mich immer wieder über Paulus. Paulus konnte streng sein, er konnte auch scharf sein. Er sagt den Korinthern einmal, muss ich mit der Rute zu euch kommen? Wie wollt ihr, dass ich komme? Mit der Rute oder im Geist der Sanftmut? Aber wir sehen hier, er konnte auch sein, zart wie eine stillende Mutter. Und eine Mutter gibt ja alles für das Kind. Und zwar hat Paulus alles, sein Herz, sich selbst. Und er sagt das nach dem nächsten Vers, er teilte ihnen, das steht im Vers 9, sein eigenes Leben mit. Er war voll sehnlichen Verlangens oder inniger Zuneigung zu den Thessalonichern. Und er predigte das Evangelium unter Hingabe des eigenen Lebens. Ich nehme an, das ist schwerer als für jemanden zu sterben. Für jemanden sterben, das ist ja ziemlich bald gemacht. Aber für jemanden, für andere leben. Sein Leben, das heißt seine Zeit, seine Interessen, seine eigenen Wünsche, alles zusammen hintanstellen, um sich für andere zur Verfügung zu stellen, für sie da zu sein, Zeit für sie zu nehmen, mit ihnen zusammen zu sein. Und es kostet Zeit, Seelen, Herzen für den Herrn zu gewinnen. Das kostet Zeit. Und da müssen wir einfach Dinge streichen, die wir gerne tun würden. Wir geben unser Leben, Zeit, Energie, Verstand, Gaben, geben wir her für andere. Das ist ein Evangelist. Dann Vers 10, schwer arbeitend für den eigenen Lebensunterhalt. Er hat Tag und Nacht gearbeitet, weil da Leute waren, die wollten Paulus überall schlecht machen. Und die haben überall gestreut, ja, Paulus hat es nur aufs Geld abgesehen. Ist ein ganz gerissener Kerl, der will nur euer Geld. Und er hat bewiesen, dass er nicht aufs Geld aus ist, indem er arbeitete für seinen eigenen Lebensunterhalt. Und so konnte niemand ihm das nachsagen. Und dann Vers 11, er war besorgt wie ein Vater gegenüber den eigenen Kindern. Im Vers 11 vergleicht er sich mit einem Vater. Er war wie eine Mutter, zart wie eine stillende Mutter und wie ein Vater. Und ein Vater ist ja meistens ein bisschen strenger als die Mutter. Ja, wir sehen also hier, wie Paulus das Evangelium wirklich unter großem Kampf verkündigte. Er machte es sich nicht leicht. Nun, wir können jetzt nicht alle diese Verse uns ansehen. Ich will am Schluss dieses Kapitels noch die Verse 17 bis 19 lesen. Die Verse 17 bis 19. Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns umso mehr befleißigt, euer Angesicht zu sehen mit großem Verlangen. Deshalb wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, nämlich einmal und zweimal, und der Satan hat uns verhindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhmes, nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft? Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Hier sehen wir die Motivation, die er hatte bei all seinem Arbeiten. Er arbeitete, rang um Seelen, und nachdem sie zum Glauben gekommen waren, rang er und arbeitete als ein Hirte um sie. Das sehen wir dann besonders in Kapitel 3. Und das war es, das ihn immer wieder anspornte. Sie werden einmal vor dem Herrn stehen. Und sie werden dann das Lamm anbeten. Und sie werden dann Gott verherrlichen. Und das hat ihn so froh gemacht, dieser Gedanke, wie Götzendiener, Gotteslästerer, Egoisten, an die Sünde gebundene Menschen zu Dienern Gottes werden. Das ist meine Freude, das ist meine Krone, dafür hat er sich verausgabt. Es heißt ja, Satan hat uns gehindert, hat uns verhindert, zweimal sogar. Und so werden wir noch einmal daran erinnert, es ist Widerstand da. Widerstand nicht nur von Menschen, sondern auch von Satan. Das Wort Satan, ein hebräisches Wort, bedeutet einfach Widersacher. Der Widerstehende. Nun, manchmal fragen wir uns, wieso lässt Gott denn das zu? Paulus wollte die Thessalonicher aufsuchen. Wollte sie besuchen, wollte ihnen dienen. Kapitel 3 wird das nachher dann mehr ausführen. Und der Satan konnte ihn daran hindern. Und da war es notwendig, dass jemand die Thessalonicher besuchte. Nun, wir wissen nicht immer die unmittelbaren Ursachen und Gründe, aber die Bibel sagt uns genug, dass wir wissen und dass wir das auch so annehmen können, auch wenn wir es nicht erklären können. Es ist zum Guten, es ist zum Nutzen, es dient Gottes Absichten. Es muss Gottes Absichten dienen. Wir sehen im Buch Hiob, wir sehen im Leben des Paulus, wir sehen, wie der Satan auch die Heiligen Gottes bedrängen darf, schlagen darf, antasten darf. Und wir sehen jedes Mal, wie erstens Gott darüber waltet. Er darf nichts tun, was Gott ihn nicht tun lässt. Gott setzt ihm Grenze, Gott setzt ihm Zeit. Und wie es jedes Mal Gutes bewirken muss. Wir sehen das auch hier im 1. Thessalonicher Brief. Und letztlich, und darum steht das hier im Zusammenhang mit dem Kommen des Herrn, alles, was uns an Bösem widerfährt, aller Widerstand, auch Satans, muss dazu dienen, uns für unser Ziel zuzurüsten. Gott sorgt dafür, dass es Gutem dient, dem höchsten Guten, das es geben kann. Ich werde nachher noch gleich darauf zu sprechen kommen, aber jetzt hier, also im Zusammenhang mit Kapitel 3. Aber hier fragen wir uns hier einmal, welchem guten Ziel mag denn das gedient haben, dass der Satan den Paulus zweimal aufhalten durfte? Paulus konnte nicht nach Thessalonich reisen. Nun, ein gutes Ergebnis war, Paulus musste daher diesen Brief schreiben. Dieser Brief wäre nicht entstanden, wäre Paulus nach Thessalonich gereist. Und wie dankbar sind wir Gott für diesen Brief? Wir brauchen ihn. Und so ist dieser Brief über die Jahrhunderte für das ganze Volk Gottes zum Segen geworden. Wegen des Widerstandes Satans wurde dieser Brief geschrieben. Und so lässt Gott alles, was uns zunächst nur verwirrt und wo wir denken, das ist doch nur hinderlich, böse, destruktiv, zum Guten dienen. Auch das. Denn Gott ist wirklich der Gott, der im Anfang aller Dinge steht. Und Gott ist der Gott, der am Ende alles vollenden wird. Er ist das Alpha, er ist das Omega. Er ist der, der kommt und dann das Heil und alles vollendet. Und alles ist ihm untertan. Kapitel 3. Im Kapitel 3 geht es um wieder Drangsal und Befestigung. Das Wort Befestigung oder Festigkeit kommt dreimal vor in diesem Kapitel 3. Und entsprechend sehen wir im Kapitel 3 Paulus als Hirten. Der Hirte ist darum besorgt, dass die Gläubigen fest bleiben, dass sie befestigt werden, dass sie nicht wankend werden, wenn Drangsale über sie kommen. Kapitel 3, Vers 1, deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, also ich hatte es zweimal versucht und es ging nicht und ich hielt es nicht länger aus. Verzeiht, ich bin jetzt in Versuchung überlegen, aber jetzt muss ich es zu Ende sagen. Aushalten. Dieses Wort aushalten kommt nicht häufig vor im Neuen Testament. Stego heißt es im Griechischen. Es kommt vor in 1. Korinther 13, Vers 7, dort steht, die Liebe duldet alles, erträgt alles. Die Liebe hält alles aus. Dort steht auch dieses Wort. Aber hier sagt Paulus, ich konnte es nicht aushalten. Was ist nun? Ja, die Liebe kann alles erdulden, was einem selbst widerfährt. Aber die Liebe kann es nicht aushalten, wenn sie sieht, dass die Heiligen in Bedrängnis sind. Das kann der Hirte Paulus nicht aushalten. Und so muss er jemanden dahin senden. Wenn er selber nicht gehen kann, er muss einfach wissen, wie es um die Thessalonicher steht. Er kann so lange nicht ruhig bleiben, beständig um sie besorgt, betet für sie, ruft zum Herrn und hat keine Ruhe, bis er nicht weiß, wie es um sie steht. Da wir es nicht länger aushalten konnten, gefiel es uns, in Athen allein gelassen zu werden. Und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes im Evangelium des Christus, um euch zu befestigen und zu trösten eures Glaubens halber, auf dass niemand wankend werde in diesen Drangsalen. Also die Drangsale, die setzten sich fort, auch nachdem der Apostel und seine Mitarbeiter Thessalonich verlassen hatten. Dann das Vers 8 wiederum, das Wort feststehen, denn jetzt leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Und Vers 13 kommt das Wort wieder vor, um eure Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen. Das ist der Hirte. Der Hirte, der darum besorgt ist, dass die Gläubigen feststehen und befestigt werden. Und die Gefahr ist immer da, dass Gläubige wankend werden, wenn es Drangsale gibt. Dass sie irre werden an Gott, irre werden an seinen Verheißungen, irre werden am Glauben und dann Anstoß nehmen am Glauben und sich zurückziehen. Das ist eine sehr reale Gefahr. Und Paulus will wissen, wie verkraften die Thessalonicher diese Drangsal? Und dann bekommt er die Nachricht, Timotheus geht hin und bringt die Nachricht, dass sie im Glauben feststehen. Und jetzt sehen wir wieder das Herz dieses Hirten. Vers 8. Jetzt leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Jetzt lebt er erst richtig. Vorher war er wie tot. In einer gewissen Weise. Erst jetzt lebt er regelrecht, wo er wusste, die Geschwister stehen im Herrn. Das ist das Herz eines Hirten. Nun, auch das steht im Zusammenhang mit seiner Hoffnung vom Kommen des Herrn. Und jetzt schauen wir, wie er die Wiederkunft des Herrn darstellt in diesem Kapitel. Im Vers 13, um eure Herzen tadellos in Heiligkeit zu befestigen vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesu mit allen seinen Heiligen. Ja, der Herr wird kommen und wird die Gemeinde zu sich nehmen. Davon spricht Kapitel 1 und Kapitel 2, aber hier erfahren wir, dass der Herr erscheinen wird. Und dann wird die Gemeinde mit ihm erscheinen. Und das zeigt ihm und das zeigt uns, was die Herde, was die Gemeinde dem Oberhirten bedeutet. Dem Oberhirten Christus ist die Herde, ist die Gemeinde so wichtig, dass er sie mit seinem Blut erkauft hat, dass er sie bewahrt und weidet und dass er dann, wenn er erscheint, mit ihr erscheinen wird. Er wird nicht allein erscheinen. Er will, dass alle Welt, die ganze Schöpfung sieht, das ist mein Volk. Das ist meine Braut. Das sind die, die mir geglaubt haben, mir vertraut haben, mir in dieser Welt nachgefolgt sind. Gegen Widerstand, gegen Ablehnung haben sie mir die Treue gehalten. Das sind meine Geliebten, das ist mein Volk, meine Braut. Und er will, dass sie mit ihm erscheinen. Das ist wie ein Ehemann, der seine Frau liebt. Er freut sich immer, wenn er seine Frau mitnehmen kann und sagen kann, das ist meine Frau, schau, das ist meine Frau. Meine Geliebte, ich habe euch von ihr erzählt. Jetzt seht ihr, das ist meine Frau. Und freut sich. Und so freut sich der Herr sein Volk, seine Braut, der ganzen Schöpfung zu offenbaren. Denn so viel bedeutet sie ihm. Und dieser Blick, diesen Blick hat der Hirte Paulus. Das sind die Geliebten des Herrn. Und darum leidet er, wenn sie irgendwie in Bedrängnis sind, wo er nicht weiß, wie es um sie steht. Das Kommen des Herrn ist also auch dem Hirten Ansporn zu seinem Dienst. Dann Kapitel 4, 1. Thessalonicher 4. Ja, wir können noch einen Moment warten mit der Folie. In 1. Thessalonicher 4 können wir noch einmal die erste Folie, weißt du, wo die ist? Hast du sie parat, ja? Wir sehen hier, wie in Kapitel 1, 2 und 3 Paulus davon erzählt, wie das Evangelium zu den Thessalonichern kam, wie sie gläubig wurden, errettet wurden und befestigt wurden. Von Kapitel 4 an blickt er nach vorn, nicht mehr zurück. Die drei ersten Kapitel blickt er zurück, Kapitel 4 und 5 blickt er nach vorn. Und hier wird uns gezeigt, wozu die Thessalonicher errettet und befestigt wurden. Das ist in sich noch kein Endziel, das ist kein Selbstzweck. Sie wurden befestigt, und jetzt sehen wir in Kapitel 4, zuzunehmen, zu wachsen in der Heiligkeit und in der Bruderliebe. In den Versen 1 bis 8, Heiligkeit, in den Versen 9 bis 12, Bruderliebe. Was ist Heiligkeit? Man kann das vielleicht so umschreiben. Ich würde sagen, damit alles gesagt. Damit ist alles gesagt. Heiligkeit bedeutet zweierlei. Dort sein, wo Gott ist. Und so sein, wie Gott ist. Beides. Dort sein, wo der Herr ist. Und so sein, wie der Herr ist. Das sind die beiden Seiten der Heiligkeit. Und wenn wir das bedenken, dort sein, wo der Herr ist und so sein, wie der Herr ist, dann verstehen wir, dass wir in dieser Sache eigentlich wachsen sollten. Wir sind sicher durch Christus geheiligt und zu Gott gebracht. So sind wir in einem gewissen Sinn schon da, wo der Herr ist, und gerechtfertigt und damit auch so, wie der Herr ist. Aber wir müssen es auch noch werden, darin wachsen. Und davon reden die Schreiber des Neuen Testaments sehr häufig. Nun, dieses Ziel wird auch erreicht werden, und ich will eine Stelle dazu lesen, die uns gleich beides zeigt, da sein, wo der Herr ist, so sein, wie der Herr ist, und dass das Wissen um das Kommen des Herrn uns heiligt. 1. Johannes 3, 1. Johannes 3, Verse 2 und 3. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also wir werden ihm gleich sein. Dann, wenn wir bei ihm sind, dann werden wir auch dort sein, wo er ist, und dann werden wir so sein, wie er ist. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst gleich, wie er rein ist. Und so stellt Paulus diese Forderung Gottes auch in den Zusammenhang der Wiederkunft des Herrn. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Dies ist Gottes Wille, eure Heiligkeit. Das ist Gottes Wille. Und er will, dass wir darin zunehmen. So steht im Vers 1. Übrigens, Brüder, bitten und ermahnen wir euch im Herrn Jesu, wie ihr von uns empfangen habt, in welcher Weise ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr reichlicher zunehmt. Zunehmen, wachsen in dieser Sache. Also feststehen ist gut, aber das ist kein Selbstzweck. Feststehen, um zu wachsen. Wachsen in Heiligkeit und dann auch wachsen in Liebe. Vers 9. Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass wir euch schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben, denn das tut ihr auch gegen alle Brüder, die in Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen, auch darin wachsen. Wachsen in Liebe, wachsen in Heiligkeit. Dieses beides zusammengenommen, Heiligkeit und Liebe, darin wachsen, das heißt dem Herrn immer ähnlicher werden. Und wer diese Hoffnung zu ihm hat, der wird ihm immer ähnlicher. Aber sein Kommen ist auch Trost. Und in 1. Thessalonicher 4 haben wir ja diesen wunderbaren Abschnitt, der uns die ausführlichste Beschreibung der Entrückung enthält. Ausführlichste Beschreibung der Entrückung. 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18. Und das ist uns, wie hier ausdrücklich gesagt wird, das ist uns hier niedergeschrieben, damit wir uns nicht betrüben und damit wir uns gegenseitig ermuntern. Es ist uns also zum Trost gegeben. Lesen wir diese Verse 13 bis 18. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, auf dass ihr euch nicht betrübt, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen, bei seinem Erscheinen. Aber bevor er erscheint mit den Seinigen, wird er sie zu sich entrücken. Und davon handeln jetzt die Verse 15 bis 17. Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen, keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels, mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Das ist die Entrückung. Der Herr wird uns zu sich rufen, zu sich nehmen. Die Thessalonicher, die waren mit einem Mal unsicher und offensichtlich hatte Paulus darüber noch nicht zu ihnen gesprochen. Ja, was ist, wenn wir sterben, bevor der Herr kommt? Und so gibt er ihnen hier eine Antwort darauf. Und er sagt, auch die, die sterben, bevor der Herr kommt, haben dadurch nichts verloren. Sind nicht irgendeine Segensverlustig gegangen. Der Triumph des Herrn über den Tod ist so vollständig, dass auch die, die schon ins Grab gelegt worden sind, aus den Gräbern auferstehen werden, verwandelt werden und zum Herrn entrückt werden. Nun, was Paulus hier sagt, ist eigentlich nichts Neues, die Entrückung. Es sind nur einige Details, die wir hier genauer erfahren, aber er sagt hier Dinge, die eigentlich der Herr schon den Jüngern gesagt hatte. Johannes 14, vergleichen wir einmal Johannes 14, 3 mit 1. Thessalonicher 4, 16 und 17. Johannes 14, Vers 3. Der Herr redet da in der Oberkammer am letzten Abend, wo er mit den Jüngern zusammen ist, und da sagt er: Wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seiet. Und das können wir jetzt wirklich Punkt für Punkt vergleichen mit dem, was Paulus in 1. Thessalonicher 4 sagt. Johannes 14,3, ich komme wieder. Paulus sagt, der Herr wird herniederkommen. Johannes 14,3, ich werde euch zu mir nehmen. Paulus sagt, danach werden wir entrückt werden. Johannes 14,3, der Herr sagt, damit wo ich bin, auch ihr seiet. Und Paulus sagt, so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Nun sollten wir das einmal bedenken. Der Herr sagt, ich werde kommen, ich komme wieder und werde euch zu mir nehmen. Der Herr selbst kommt und holt uns. Das ist ein auffälliger Kontrast zu Lukas 16. Lazarus, dieser arme Lazarus, starb und nachher heißt es, er wurde von Engeln in den Schoß Abrahams getragen. Der Herr wird keine Engel schicken, um uns zu holen. Er wird selber kommen. Er schickt nicht eine Delegation, sondern kommt selbst und zeigt damit seine Braut, sein Volk, ihm bedeuten. Wenn ich Besuch komme, jemand meldet sich an, kommt mit dem Zug nach Arbon, wenn mir der Besuch etwas bedeutet, gehe ich selber zum Bahnhof. Stehe da, wenn er kommt. Ich schicke nicht irgendjemanden, sage ihm auch nicht, du, nimm ein Taxi. Ich bezahle dir's dann. Nein, ich gehe selber hin. Und so kommt der Herr selber und holt uns. Und er will, dass wir da seien, wo er ist. Schauen wir uns jetzt die Einzelheiten der Verse 16 bis 17 an. Erster Thessalonicher 4, 16 bis 18. Wir haben hier einen dreifachen Ruf. Der gebietende Zuruf des Herrn. Das ist ein Befehlsruf. Ein Befehlsruf des Herrn. Nicht einfach ein lauter Schrei, ein Befehlsruf. Dann auch eine Stimme oder die Stimme eines Erzengels und die Posaune Gottes. Das mit der Posaune, das sagt auch Paulus im 1. Korintherbrief, den Korinthern, 1. Korinther 15, 52. Ich lese Verse 51 und 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt, werden unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Also genau die gleichen Aussagen wie im 1. Thessalonicher Brief. Aber jetzt vor allem dieser gebietende Zuruf, der Befehlsruf des Herrn. Der Herr ruft in einer Weise, dass das geschieht, was er befiehlt. Das ist nicht so wie seine Befehle im Gesetz, seine Befehle vom Sinai, seine Befehle, die jetzt ausgehen durch den Mund der Evangelisten. Wenn ein Evangelist das Wort Gottes zitiert und sagt, Gott gebietet allen Menschen, Buße zu tun an allen Orten, dann geschieht das nicht, dass alle Buße tun. Gott befiehlt es, aber die meisten, Aber das hier wird ein Befehlsruf des Herrn sein. Und dann wird genau das geschehen, was er sagt. Das ist wie, als er vor dem Grab des Lazarus stand. Der Herr stand vor dem Grab des Lazarus und dann hat er befohlen, Lazarus, komm hervor. Und Lazarus kam hervor. Es geschah also das, was sonst gar nicht geschehen kann. Tote, die hören nämlich sonst nichts. Aber er befahl und Lazarus kam. Wenn der Herr kommt, um die Gemeinde zu sich zu entrücken, dann ist das nicht eine Einladung, ein Befehl. Und das ist unser Glück. Denn wäre es so, dass es eine Einladung wäre an uns, dann würden wahrscheinlich ein großer Teil von uns denken, ja, ich habe jetzt Wichtigeres zu tun. Aber der wird befehlen. Komm, dann kommen wir alle. Ein Befehlsruf. Ein Ruf, der das bewirkt, was er befiehlt. Ein Ruf seiner Allmacht. Und dann werden wir zu ihm entrückt werden. Das wird ein herrlicher Anblick sein. Dann werden wir den Herrn sehen. Dann werden wir den sehen, den wir, ohne ihn gesehen zu haben, lieben. Petrus sagt das im 1. Petrusbrief. Wir haben ihn nicht gesehen, aber wir lieben ihn trotzdem. Aber wir werden ihn sehen, sein Angesicht. Das Angesicht unseres Erlösers, der uns geliebt hat bis ans Ende, bis zum Äußersten, der nicht aufgehört hat, uns zu lieben, der uns aus Liebe bewahrt, erhält, trägt und der uns aus Liebe zu sich ruft, ihn werden wir sehen. Ein herrlicher Anblick. Es wird ein Wunder an den Erlösten geschehen. Sie werden verwandelt. Dann wird unser Leib der Niedrigkeit, so nennt ihn Paulus im Philipperbrief, lesen wir diese Stelle, Philipper Kapitel 3, Philipper 3, die Verse 20 und 21. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Der Leib der Niedrigkeit, unser Leib ist wirklich ein Leib der Niedrigkeit. Der Sünde wegen ist unser Leib sterblich geworden. Unser Leib ist zerbrechlich, anfällig für Krankheiten, für Geschwüre, für Geschwulste, Tumore. Unser Leib, wenn wir ihn nicht pflegen und beständig waschen, beginnt zu stinken. Ein Leib der Niedrigkeit. Und eines Tages wird, wenn der Herr verzieht, alle Kraft aus diesem Leib gehen. Und dann werden wir zusammenbrechen, kein Glied mehr rühren können und unser Leib wird vermodern. Das ist der Leib der Niedrigkeit. Der Herr wird die Erlösten verwandeln. Die Sünde ist hinweggetan und dann wird auch die Gegenwart der Sünde verbannt sein. Und wo keine Sünde ist, ist kein Tod. Kein Verfall. Kein Zerfall. Die Erlösten werden verwandelt. Und dann kommt es zu einer wunderbaren Begegnung. Dann werden wir dem Herrn begegnen. Und wir werden allen Erlösten begegnen. Allen Erlösten. Wer von uns hat nicht schon Kummer im Herzen, auch Schmerz im Herzen gehabt? Und wahrscheinlich haben die meisten von uns schon darüber geweint. Über Zerwürfnisse unter Erlösten. Wo wir nicht Gemeinschaft haben können mit Erlösten, obwohl wir sie lieben. Stehen einfach Dinge dazwischen, weil wir Sünder sind und Sünde in der Welt ist, stehen Dinge dazwischen. Und das bekümmert uns manchmal ungeheuer. Dann werden wir allen Erlösten begegnen, allen. Und nichts wird hindernd zwischen uns stehen, gar nichts. Gar nichts. Und dann sind wir beim Herrn. Das heißt, so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Beim Herrn. So steht da. Der Herr. Das heißt, dass dort nur einer regiert. Nur einer. Und das heißt, dass dort nur ein Wille regiert. Der Wille des Herrn. Und das ist der Grund, warum dort reine Glückseligkeit sein wird. Unsere Erde ist darum ein Jammertal und ein Tränental, weil hier tausend Willenskräfte miteinander im Widerstreit liegen. Genau deshalb. Das ist seit dem Sündenfall so. Und alle Willenskräfte gegen Gott in Opposition. Dann wird ein Wille sein. Der gut und vollkommene Wille des Herrn wird alles beherrschen Und das Ergebnis wird sein Glückseligkeit. Vollkommenes Glück, nie endendes Glück, ungetrübtes Glück, Glück ohne Schatten. Noch schöner als am ersten Sommertag, am ersten Ferientag erwachen. Ich weiß noch, in Schweden hatte man früher, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber als ich 10 Jahre alt war, die letzten Sommerferien, dreimal dort Sommerferien erlebt, 11 Wochen. Und wenn man am Morgen erwachte, ein schöner Junimorgen. Ah, das war Glückseligkeit. Und doch war irgendwo ein Schatten da. Und dieser Schatten wurde größer und dann wurde es August und nachher... Aber das wird dann Glückseligkeit sein, ohne Schatten. Vollkommenes Glück, Glückseligkeit. Denn der Herr ist dort. Und dort ist alles ihm untertan. Das ist unser Glück. Ewiger Trost. Ein Schreibfehler, wie ihr seht. Ich muss das bei Gelegenheit ändern. Wir sind dann alle Zeit beim Herrn. Gut, wir wollen uns noch das Kapitel 5, die ersten Verse noch kurz ansehen. Viel Zeit bleibt jetzt nicht mehr. Kapitel 5, die Verse 1 bis 3. Denn hier spricht nun Paulus vom Kommen des Herrn als den Tag des Herrn. Und damit erstmals spricht er jetzt vom Kommen des Herrn, wie es für die Welt sein wird. Bisher war es immer in Beziehung zum Volk Gottes gewesen, zur Gemeinde. Jetzt das Kommen des Herrn und die Welt. Was aber die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Das Kommen des Herrn für die Gemeinde ist ein Trost für die übrigen. Dieser Ausdruck steht in Kapitel 4, Vers 13, ist es kein Trost. Für die übrigen ist der Tag des Herrn Schrecken. Und das wird hier ganz deutlich. Dieser Ausdruck Zeiten und Zeitpunkte, den verwendet das Alte und an einer Stelle das Neue Testament für Veränderung von Regierungen. Daniel 2,21, dort steht dieser Ausdruck zum ersten Mal. Daniel 2,21. Daniel sagt hier im Gebet, nachdem Gott ihm seinen Plan mit den Nationen und der Zeit der Nationen enthüllt hat, und er ändert Zeiten und Zeitpunkte, setzt Könige ab und setzt Könige ein. Das ist die Erklärung. Zeiten und Zeitpunkte, das heißt Änderungen, dann geschehen Änderungen von Königen und Königreichen. Könige werden eingesetzt, Könige werden abgesetzt. Im Neuen Testament, Apostelgeschichte 1, Verse 6 und 7. Apostelgeschichte 1, Verse 6 und 7. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit im Israel das Reich wieder her? Er sprach aber zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeit oder Zeitpunkte zu wissen. Also sie fragten auch, kommt jetzt das Reich? Also wird jetzt das Reich der Welt verschwinden und das Reich des Messias kommen? Regierungswechsel. Und der Herr sagt, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Genau das Gleiche. Und darauf bezieht sich Paulus hier, 1. Thessalonicher 5, 1. Der Tag des Herrn wird Zeiten und Zeitpunkte ändern, das heißt, es werden die Reiche der Welt verschwinden und dann das Reich Christi aufgerichtet werden. Und das geschieht gewaltsam, weil die Welt Widerstand leistet bis zum Schluss. Gewaltsam. Er wird in seiner Allmacht die Reiche der Welt wegfegen und sein Reich aufrichten. Und entsprechend ist der Tag des Herrn, so wie es Paulus hier beschreibt, unerwünscht. Er kommt unverhofft. Er ist katastrophal, er ist schmerzhaft, er ist überwältigend. Das sind die 5 Merkmale, die er hier nennt. Unerwünscht, wie ein Dieb in der Nacht. Niemand wünscht sich einen Dieb. Das ist ziemlich sicher der unerwünschteste Besuch, den es geben kann. Ein Dieb in der Nacht. Offenbarung 3,3 verwendet diesen Vergleich auch. Unverhofft, nämlich plötzlich. Wenn sie sagen Frieden und Sicherheit, dann kommt plötzlich ein Verderben über sie, also unverhofft. Es wird katastrophal sein, nämlich Verderben. Und schmerzhaft wie Geburtswehen. Es genügt, dabei zu sein bei einer Geburt und nur zuzuschauen. Selber spürt man es ja nicht, aber man merkt, das ist ja, das sind wirklich Schmerzen. Schmerzhaft und überwältigend. Sie werden nicht entfliehen. Wollen wir diese Stelle dazu doch aufschlagen? Amos 5, Verse 18 bis 20. Da haben wir eine sehr anschauliche Schilderung der Auswegslosigkeit. Niemand wird entrinnen dem Zorn Gottes. Amos 5, 18 bis 20. Wehe denen, welche den Tag des Herrn herbeiwünschen. Also die Leute, die da so einfach sagen, ja Gott soll doch einmal eingreifen, dann wissen wir, ob es einen Gott gibt. Die wissen nicht, was sie reden. Wehe denen, die den Tag des Herrn herbeiwünschen. Wozu soll euch der Tag des Herrn sein? Er wird Finsternis sein und nicht Licht. Wie wenn jemand, ist ein Vergleich also, es wird nicht wirklich so passieren, aber es wird sein wie. Wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und er meint, jetzt sei dem Löwen davon gekommen und es begegnet ihm ein Bär. Und dann kann er sich gerade noch vor dem Bären retten, kommt nach Hause, atmet aus, stützt die Hand an die Wand und eine Schlange beißt ihn. Wo es sich auch wendet, umstellt von Verderben. Dieser Tag wird überwältigend sein. Und dann sehen wir, wie Paulus den Christen sagt, da wir von diesem Tag des Herrn, von diesem Tag, der Finsternis sein wird, wissen, sollen wir, da wir ja nicht zur Nacht gehören, sondern Kinder des Tages sind, auch entsprechend leben. Dann werden wir, wie wir gestern hörten, Wegweiser sein, Zeugnis sein für die anderen, dann können die sich an uns orientieren. Leben im Licht des kommenden Tages. Und schließlich, und ich schließe jetzt mit 2, 3 Sätzen, leben in der Gewissheit der Gnade. Das sehen wir nämlich im letzten, in der letzten Erwähnung in diesem Brief von der Wiederkunft des Herrn. 1. Thessalonicher 5, die Verse 23 bis 28. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er euch ruft, der wird es auch tun. Brüder, betet für uns, grüßt alle Brüder mit heiligem Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass der Brief allen Brüdern vorgelesen werde. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Wir können auch übersetzen, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus ist mit euch. Er hat das Werk angefangen, er wird es vollenden, er wird uns alle vollenden und zu sich nehmen.